meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Du bist total verkabelt. Hast du denn deine Flasche Wein schon aufgemacht eigentlich?
Die Flasche Wein ist auf. Ich habe sie auch schon vor anderthalb Stunden aufgemacht.
Oh.
Gerade nochmal aus der Flasche raus, in die Flasche rein.
Oh, echt? Machst du das?
Hab aber noch nicht probiert.
Machst du dann, ja, dann lass uns mal virtuell in jedem Fall mal anstoßen. Cheers, wir können ja später noch über den Wein sprechen.
Genau, zum Wohl.
Machst du das bei so Wein tatsächlich? Also wir trinken jetzt Markus Molitor Zeltinger Ortswein, 2019 ist es. Warum machst du das, dass du sagst, oh, den fülle ich einmal aus der Flasche raus und wieder in die Flasche rein, einfach zum Luft geben, oder wie?
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie die mega Erfahrungswerte hätte oder genau weiß, der Wein braucht das. Aber so im Laufe der letzten Zeit hat sich für mich immer gezeigt, dass gerade so jüngere Jahrgänge zumindest einmal kurz ein bisschen Luft und aus der Flasche raus, wieder zurück, durchaus nochmal gewinnen können.
Und wo lagerst du die?
Sehr lecker.
Ja, der ist der absolute Hammer. Ich habe eben schon ein Glas getrunken davon. Ich finde immer, wenn man von Markus Molitor eine Flasche aufmacht, also für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist so ein bisschen der Betrieb an der Mosel. Ne? Man bekommt ihn, ich glaube, als einer der wenigen Weine auch hier in so Läden wie Jacques Weindepot und sowas. Deswegen ist es ja, wir wollten uns heute hier verabreden, zusammen Wein trinken und dann habe ich gedacht, hey, welche Weine können wir denn so kurzfristig noch besorgen? Und dann greift man halt, du in Frankfurt, ich hier in München, dann greift man natürlich auf die Weinkette schlechthin zurück. Ne? Aber krass, wo lagerst du den denn dann zwischen? Wo kippst du den denn dann rein und wieder zurück in die Flasche?
Ich habe hier eine Karaffe oder mehrere Karaffen.
Sehr gut, sehr gut.
Genau, dann einmal aus der Flasche in die Karaffe rein. Ich habe da so einen Dekantiertrichter, der so ein bisschen den Wein mit Druck aus der Tülle unten rauspresst. Und dann mit einem normalen Trichter zurück in die Flasche.
Und geil.
In der Regel passt das dann.
Geil, aber so wie du es gerade beschrieben hast, habe ich mir so ein bisschen Daniel Düsentrieb mäßig dich jetzt vorgestellt, weißt du, in so einem kleinen Labor mit vielen Kompressoren und sowas.
Man könnte es meinen, meine Freunde finden es auch immer wieder erheiternd, weil ich irgendwie gehe ich in letzter Zeit zum Experimentieren, ob Doppeldekantieren so viel bringt und mache das bei sehr vielen Weinen.
Ja.
Ich werde hier schon regelmäßig ausgelacht. Auf der letzten Geburtstagsfeier habe ich gefühlt jeden Wein so behandelt und es war irgendwann ein Running Gag für den Abend.
Ja. Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube nämlich, dass es bei mir umgekehrt ist. Ich glaube, ich muss dich jetzt erstmal vorstellen den Leuten. Du bist Thilo, du betreibst den Blog Doc Riesling. Da können die Leute direkt mal draufgehen, docriesling.com und das abonnieren. Ich habe es mir auch direkt mal in diesen, wie nennt man das, wo man diese Blogs da abonnieren kann. Ich weiß nicht, wie heißt das bei mir?
Das früher ist so hieß das mal RRS-Feed.
Ja, genau. Und dann wird das einem immer angezeigt. Dann kann man direkt verschiedene Blogs abonnieren. Das habe ich jetzt auch mit meiner Weinleidenschaft angefangen. Und gestoßen wurde ich auf dich vom Felix Botmann, der auch schon hier im Podcast war, im Blindflug-Podcast, den ich hier auch schon tausendmal empfohlen habe. Auch den sollen die Leute jetzt direkt mal abonnieren. Und ich fand es fantastisch, Thilo, als ich gelesen habe, dass... Also erstmal fand ich es geil, du hast unheimlich Sprachwitz, du schreibst unheimlich geil und vor allen Dingen, ich fand es fantastisch, dass wir so ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weißt du, und unsere Reise so ins Thema Wein so ähnliche Wegpunkte nahm und du auch noch irgendwie so einen ähnlichen Zugang einfach hattest zu den Beobachtungen, die du dann da gemacht hast, weißt du, und dann dachte ich, ich muss dich unbedingt hier einladen, damit wir mal in dieser Folge so einiges abklappern, wie so dieser Weg verlaufen kann. Fällt mir fast schon hier so Xavier Naidoo-Songs sind. Dieser Weg wird kein leichter nicht. Sein oder sowas. Ne? Ich will jetzt nicht so viel Melodramatik. Aber es stimmt ja schon, dass man auf ähnliche Wege so hineingesogen wird in so eine Materie. Und
vor allem, glaube ich, ähnliche Erfahrungen macht.
Ja, genau. Und dann so nach und nach feststellt, ach krass, ne? Und ich habe mir einige Notizen gemacht, schon mal seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 5, 6 DIN A4 Seiten groß ausgedruckt hier liegen mit einigen Sachen, die ich mit dir heute besprechen werde. Und ich hoffe, dass es zum einen für die Leute ist, die nicht im Weinthema so drin sind oder sowas oder da gar keinen Bezug haben, dass die trotzdem zuhören, weil es wird sie vielleicht irgendwie trotzdem interessieren oder weiterbringen und vielleicht sogar ein Interesse wecken. Und für die anderen, die so auch so ein bisschen da drin sind oder vielleicht ein bisschen mehr oder so wie wir oder wie auch immer, scheißegal, an der einen oder anderen Stelle in jedem Fall sich auch wiederfinden. Und ja, da habe ich mich mega drüber gefreut, dass du zugesagt hast. Und
ja,
dass wir jetzt heute hier zusammen schön Markus Molitor Zeltinger Ortswein trinken. Was würdest du sagen zu dem Wein? Was sind so die ersten Geschichten, die dir durch den Kopf gehen, wenn wir jetzt mal in die weite Welt der Aromatik abdriften?
Es ist immer ein großes Spiel. Erstmal ganz kurz noch vielen Dank für die Einladung. Mhm. Hat mich sehr gefreut, mein erster Podcast, als Entschuldigung und Vorwarnung. Mhm. Der Wein, ich finde ihn unglaublich klassisch für einen trockenen Moselriesling und für Markus Molitor. Ich bin immer ganz, ganz schlecht darin, so spontan, wenn man dann zusammensitzt, irgendwie den Aromenkatalog runterzubeten. Bei mir ist es immer mehr so ein Prozess des Trinkens und dann auch irgendwie das Überlegen oder auch zu diskutieren, weil oft ist es ja so, ich habe da irgendwas im Kopf und ich komme einfach nicht drauf, was es ist. Mhm. Und dann sagt irgendjemand in der Runde Pfirsich und dann denke ich mir, ah ja, klar. Das ist Pfirsich. Und also ich finde ihn sehr schön.
Ich finde bei Markus Molitor, das ist so interessant, wenn man den Korken aufmacht und erstmal dran riecht und alles, ist für mich so die Typ, und das hat man komischerweise bei anderen Weinen, habe ich das nicht so extrem. Ich spüre sofort, ich bin ja in der Mosel groß geworden, wir werden gleich noch so unsere Wege zum Wein vielleicht ein bisschen analysieren. Ich habe sofort so diesen Kellergeruch im positiven Sinne im Kopf, weißt du? Dass man wirklich so diesen, wenn ich jetzt muffig sage, ist es direkt negativ, ne? Aber so dieser wirkliche Weingeruch, der im Keller vielleicht gerade gärt oder sowas, ne, wo sie diese Mischung aus Holz und einer gewissen Feuchtigkeit und Fruchtigkeit da ist, die habe ich da direkt im Kopf. Und ich finde auch, ich habe noch viel zu wenig Weine von ihm probiert. Müsste man wirklich mal hinfahren. Du warst mal da, nee, du warst im Ort, genau. Aber ich glaube, warst du auch persönlich bei ihm da? Nee, ne?
Ich war, dieses Jahr war ich in Zeltingen, also die Lage, die wir heute trinken. Und letztes Jahr war ich bei Markus Molitor auf dem Hof. Mm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also ist natürlich, wir haben an dem Wochenende letztes Jahr mehrere Weingüter gemacht. Ich glaube insgesamt 4 oder 5. Molitor war sicherlich eins der besten Weingüter dabei. Aber hat er auch vielleicht die unpersönlichste Weinprobe oder Weinverkostung? Er hat da einfach seinen professionellen Verkostungsraum mit einem sehr, sehr netten Personal. Aber es ist eben nicht der Winzer. Also wir waren am gleichen Tag bei Max Ferdinand Richter in Mülheim an der Mosel. Und da saßen wir mit dem Seniorchef Dr. Dirk Richter im antiquarischen fast schon Verkostungsraum und haben uns einmal die gesamte Geschichte Mülheims und allein der Moselwinzer seit Napoleon angehört und man sitzt da wirklich mit dem Seniorchef. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Wein wir an dem Tag aufgemacht haben. Also wir waren irgendwann auch bei De Bello Gallico von Cäsar. Es wurden noch meine Lateinkenntnisse abgeprüft.
Sehr gut, ja,
toll. Aber es war ein großartiger Tag, das ist mir auch wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Und das hat man vielleicht beim Molitor nicht. Ja. Dafür hat man einfach auch tolle Weine, ganz klar.
Da unterhalte ich mich mit ganz vielen Leuten drüber. So, wenn es darum geht, naja, wir fahren jetzt mal in Weingut, wir fahren jetzt mal zu einem Winzer. Und das ist halt so ein graues Feld an, inwiefern bin ich denn jetzt demjenigen verbindlich? Also ich kann mich an eine Tour erinnern nach Südtirol, die ich mit einem irischen Freund gemacht habe, der also auch, ne, der mit Wein so viel zu tun hat, keine Ahnung. Ne? Ich habe ihm auf dem Weg darunter, habe ich so gesagt, wir machen jetzt hier eine Weintour, wir fahren zu verschiedenen Weingütern hin und her. Und das Schöne ist, in Südtirol, ich glaube, du warst auch schon mal da oder du bist dann durchgefahren, weiter rüber nach Trentino und sowas, ne? Genau. Glaube ich, habe ich in einem Ding gelesen. Das Schöne finde ich da, zum Beispiel, die haben ja diese Kellereien, die Caldera Kellerei oder na, die Kellerei in Tramin und sowas, ne? Und da ist es unheimlich schön, weil man, wie du jetzt sagst, zum Beispiel bei Markus Molitor, man ist recht anonym da, man kann alles probieren und kann dann später irgendwie was kaufen. Ich erlebe es oft, dass Leute eher so eine Hemmschwelle haben, wenn es sofort in dieses Persönliche reingeht und man beim Winzer auf der Eckbank sitzt und man dann am Ende nicht weiß, oh hoppala, wie viel muss ich denn jetzt hier eigentlich kaufen. Und ich weiß auch von Winzern, dass es halt oft zu Situationen kommt, wo die Winzer 2 Stunden halt ihre Zeit verbringen und die Weine vorstellen und machen und tun und später heißt es dann, ja, sehr gut, hier dieser halbtrockene Riesling hat mich überzeugt, da würde ich jetzt gerne mal eine Flasche mitnehmen. Ne? So, das ist natürlich alles so ein total vages Feld, wo auch keiner genau weiß, okay, wie verhalte ich mich jetzt da? Ne? Wie war das in der Situation bei Max Ferdinand Richter? Das würde mich mal interessieren. War da vorher klar, okay, wir buchen das oder habt ihr einfach da geklingelt?
Also es war tatsächlich, zu Corona-Zeiten, sprich so ein bisschen Voranmeldung war unabdingbar. Wir haben auch direkt nebenan im Weinromantik-Hotel Richtershof genächtigt. Ah, da war okay. Max Ferdinand ist dann ein Haus weiter. Mhm. Und also ich kannte das Weingut schon. Ich hatte einen Wein, glaube ich, auch schon vorher mal probiert. Mir war dann relativ klar, ich werde da was mitnehmen.
Ja, ja.
Ich habe aber tatsächlich mal mit einem befreundeten Winzer darüber gesprochen, weil ich ja auch schon in der Situation war.
Ja.
Ich war auch schon in der Situation, wo ich vielleicht jetzt nicht 2,5 Stunden, aber mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Winzer verbracht habe und dann am Ende dachte, irgendwie überzeugt es mich einfach nicht. Mhm. Und der befreundete Winzer hat mir damals den Tipp gegeben, wenn man wirklich sagt, man findet nichts, natürlich kann man sich in Ausflüchte retten wie, wir sind mit dem Fahrrad da, wir bestellen dann online. Ja. Halte ich jetzt aber auch für eine schlechte Notlüge.
Das ist mies, ja, ja.
Er hat einfach empfohlen, im Zweifel ehrlich sein,
ja,
und im Zweifel ganz nett fragen, also dann einfach sagen, ja, es hat mich jetzt nichts total abgeholt, ich würde mir es gerne nochmal überlegen, darf ich Ihnen was für die Weinprobe dalassen?
Exakt.
Die meisten lehnen das ab, ich habe das auch schon 1-2 Mal dann gemacht, die meisten sagen, nee, passt schon, aber ich finde, es ist dann zumindest diese Wertschätzung,
ja,
dass man dann sich im Klaren darüber ist, die Leistung, die man gerade bekommen hat, ist nicht umsonst.
Mhm.
Bei Markus Molitor kann einem das aus mehreren Gründen nicht passieren, weil da kostet die Weinprobe, glaube ich, immer 20 Euro pro Person.
Ja, das ist mir lieber. Weißt du, das ist
und
mir lieber.
Und fällt dann bei, glaube ich, 300 Euro Warenwert pro Person fällt es weg.
Ja.
Hat man bei Markus Molitor aber im Zweifel schneller, als einem lieb ist.
Ja, das stimmt, ja. Ich fand es interessant, als ich da mit meinem Kumpel Sean in Südtirol war, in dieser Caldera-Kellerei, wo wir uns wirklich durchs ganze Sortiment probiert haben. Und da ist es schön, dann bezahlt man pro Probeschluck 1 Euro, wenn man nichts kauft, weißt du? Und dann haben wir nachher uns noch so einen richtig geilen, das war eigentlich eine der schönsten Bordeaux-Cuvées, die ich je getrunken habe, weil ich da sehr wenig erfahren bin, haben wir uns dann noch irgendwie so ein Glas irgendwie so für 8 Euro gegönnt von diesem Bordeaux, von dieser Bordeaux-Cuvée, aber aus Südtirol halt, ne? Also Cabernet Sauvignon und Merlot. Und fantastischer Wein. Und dann haben sie gefragt, naja, habt ihr denn irgendwas gekauft? Ja, gekauft nicht, aber wir haben hier in Bordeaux da getrunken. Und dann, ja, dann passt schon, dann bezahlt ihr nur den. Ne? So, weil das halt da auch nur Angestellte sind und sowas. Ne? Und dann passt das da auch irgendwie. Und mir ist das lieber. Mir ist dieses zwischenmenschliche, unausgesprochene, etwas schuldig sein, ist mir sehr unangenehm. Ne? Und da würde ich lieber ich gebe dir vorher 50 Euro, wir probieren mal alles durch und dann ist es dir am Ende auch egal, ob wir was kaufen oder nicht. Das ist mir immer irgendwie lieber, ne? Weil...
Ja, verstehe ich, aber ich hatte ausgerechnet in der Kantina Kaltern.
Ah, kennst du das, ne?
Warst du ja, da auch schon? Genau, und ich hatte wirklich eine so wunderschöne, absurde Situation dort.
Ja.
Ich habe da tatsächlich dann auch was gekauft, aber ich hatte ja auch dieses Schild gesehen.
Ja.
Wenn nichts gekauft wird, Probestück 1 Euro. Das Schild haben auch andere Leute gesehen. Offensichtlich eine Familie, die dort sich mit Rosé-Schorle gütlich getan hat.
Ja.
Und es war einfach großartig. Diese Dame mittleren Alters kam an die Theke, bestellte 2 Rosé-Schorle und ließ nochmal nachschenken, damit das Glas auch wirklich Oberflächenspannung hat. Und legte 2 Euro auf den Tisch.
Ach so, okay, verstehe ich schon. Ja, das ist ja unverschämt.
Und man hat dann ihr probiert zu erklären, das sind für Weinverkostung. Und da meinte sie, sie verkostet den ja.
Ja, genau. Sie will halt doch wissen, wie der wirkt.
Als Schorle. Genau, als Schorle.
Ich will ja auch wissen, wie der Abgang im hinteren Stirnbereich einfach ist. Ja, ne?
Also das war eine so schöne Situation am Ende. Aber also ich mag grundsätzlich das Persönliche mit den Winzern, weil ich finde, man erfährt immer ganz viel über die Art und Weise, wie die Wein machen. Wir hatten da zum Beispiel, als ich in der Pfalz dieses Jahr war, bei den Gebrüdern Andres, wir hatten innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten, hatten wir die gesamte Familie kennengelernt.
Ja.
Den einen Winzerbruder, den Vater, die Mutter, die Schwiegermutter des Vaters, die Verlobte, und irgendwo sprang noch ein Hund rum. Und man war so von Situation 1 an irgendwie total angenommen. Und es war so gegen Feierabend von denen, die haben sich dann auch dazugesetzt. Er hat dann auch noch 2, 3 Handyanrufe weggedrückt, weil er gerade lieber einen Shopper trinken wollte.
Ja.
Und ich finde das sehr, sehr schön, weil ich finde Wein einfach auch was sehr Persönliches, wo ein Winzer sehr, sehr viel von seiner eigenen Persönlichkeit mit reingeben kann. Und dann finde ich es toll, den Winzer dazu kennenzulernen und zu merken, aha, okay, es macht Sinn, dass der solche Weine macht. Mhm. Und dann kann man auch mal ein bisschen kritischere Fragen stellen. Mhm. Aber ja, diese unausgesprochene Verbindlichkeit, meistens kaufe ich ja was. Also habe ich ja auch mehrmals geschrieben, meistens kaufe ich was, meistens kaufe ich zu viel.
Ja, unverschämt viel. Ne?
Das war ja der gute Mann mit der G-Klasse.
Ich weiß. Ja, auf den kommen wir später noch, weil da überschneiden sich tatsächlich unsere. Das war übrigens, da können wir direkt mal reingehen, das war der Blogartikel von dir. Also da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Ich war ja tatsächlich in der Pfalz genau im selben Weingut. Ne? Das war, was war es noch?
Bei
Philipp Kuhn, genau. Auch im Laumersheim ist das, glaube ich. Ne? Und da, als ich den gelesen habe, war ich eine Woche vorher da, ne, und habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch mit so einem Porsche, nicht Porsche Camanera, wie heißt das, Bagatera? Porsche, so ein schwereres
Panamera.
Ding. Panamera, genau. Und dann, ich konnte mir alles bildlich vorstellen, wie du es da gerade beschrieben hast, auch als der Wohnwagen bei deinem Besuch noch irgendwie die Markise mitgenommen hat.
Das war super.
Weil auch ich stand irgendwie vor dem Problem, wo ich dachte, muss ich hier wirklich reinfahren? Also hier, ne, zwischen den 2 Mauern muss ich irgendwie durch. Und Das ist dann schön, ne? Und vor allen Dingen habe ich da die Erfahrung gemacht, er wurde, glaube ich, der Saumagen 2020 wurde irgendwie zum besten Riesling dann irgendwie von irgendjemandem prämiert, eine Woche vorher, als ich da war. Und da war wirklich die Hölle los. Und ich dachte so, okay, wo genau ist das hier, ne? Weil ich kenne es so ein bisschen von der Mosel, wo es einfach so ist, ja, man klingelt da und dann kommt vielleicht da die Mutter vom Winzer noch vorbei und macht irgendwie den Ausschankraum auf oder sowas, ne? Aber das war ja ein Kommen und ein Gehen, also es war ja wirklich Wahnsinn, wo ich dann wirklich dachte, okay, das hier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer einfach, ne? Und was war
das
da der?
Das im kleinen Laumersheim.
Genau, wo du wirklich wie in so, es ist ja auch oft so, das fand ich so interessant, als ich mich so reingestürzt habe ins Thema Wein, dass man auf einmal festgestellt hat, ach krass, die Winzer jetzt von der Mosel, wie, was weiß ich, Heimann Löwenstein und Clemens Busch und sowas, wo ich vielleicht durch meinen Schwiegervater auch schon mal Kontakte so hatte oder die bei dem dann essen waren oder sonst was, ne? Weil mein Schwiegervater an der Mosel ein Hotel hat und so, die auf einmal in dieser Weinwelt so gefeiert wären, als wären das irgendwie so, keine Ahnung was, ne? Und dann verbinden sich auf einmal so zwei Welten, wo ich dann immer gedacht habe, hä, was ist denn hier in dieser Blase dann los? Weißt du, kannst du das nachvollziehen? So,
absolut.
Es ist verrückt.
Es entsteht ja teilweise wirklich so ein Kult-Hype. Also, wie gesagt, also als wir da beim Molitor waren, um da nochmal drauf zurückzukommen, waren dann ein paar unterschiedliche Gruppen da, die zu verkostet haben. Und ich glaube, hätte Markus Molitor in dem Augenblick in der Tür gestanden und in Queen-Manier vom Balkon gewunken, dem hätten sie Taschentücher hingeworfen. Also es gibt ja schon so Kultwinzer. Markus Molitor ist, glaube ich, auch jemand, der so einen Kult um sich hat. Ob er den will, weiß ich nicht.
Ja.
Aber das ist ja teilweise schon so.
Absolut.
Ich war jetzt ein paar Mal schon bei Philipp Kuhn. Aber ich habe es da teilweise eben auch schon erlebt, da war dann irgendwo Vinumpreis oder was auch immer und dann kommen die Leute dahin und dann rennen die dem die Bude ein.
Mhm.
Aber es ist teilweise ja schon cool, auch auf Instagram sieht man das ja, wie so mancher Winzer sich da inszeniert auch.
Ja.
Es ist schon beeindruckend, welcher Ruhm, welcher Hype um die Weinmacher selbst da getrieben wird.
Mhm.
Mich stört das nicht, ich trinke die Getränke.
Man kauft die Person, ja. Es ist ja so grundlegende Dinge im Marketing, ne? Wir haben in der Weinwelt, wir haben sehr viele gute Produkte, ne? Also kann man in jede Weinregion fahren, so die Weine sind alle gut. So, dann gibt es so einen oberen Bereich, wo man sagt, okay, da wird es jetzt echt abgefahren, speziell. Und dann wird es schon ein bisschen weniger, aber die Haupt- und das ist schon, wie du sagst, diese Rockstar-Inszenierung, die fängt dann so in dem Bereich da an und dann, wie soll ich sagen, da muss das, kann es ein gleichwertiges Produkt irgendwo anders geben, der halt einfach nur in den Keller geht und da die Schläuche sauber pumpt, aber sich nicht für dieses ganze Aufmerksamkeitsgame und dieses Storytelling drumherum interessiert. Und der macht vielleicht bessere Weine, aber er ist natürlich nicht in diesem Hype da drin, wie jetzt die großen Winzer, die dann auch beim Storytelling letztendlich überzeugen. Weißt du, was ich meine? So, das ist eine riesen Spanne, ne? Wie zum Beispiel, ich bin unheimlicher Fan von Dr. Losen, einfach so, auch in der Mosel, ne? Weil ich ihn einfach unheimlich witzig finde und untypisch witzig für die Mosel. Also ich bin ja da groß geworden, ne? Und die meisten Leute sind eher so, das ist schon so ein bisschen provinziell und vielleicht auch hier ein bisschen miesepetrig und sowas, ne? Aber er ist jemand, der wirklich so eine Start-up-Mentalität irgendwie von Hause aus irgendwie mitbringt. Und das ist so erfrischend geil und sowas. Und wenn ich dann die Entscheidung treffen muss, unabhängig vom Produkt, ja, von wem kaufe ich denn jetzt gerne Wein oder sowas, dann würde ich mich vielleicht im Zweifel auch für ihn entscheiden, weil man einfach so die Person und die Story einfach mitkauft, ne, bei der ganzen Sache.
Ganz klar. Also für mich ist immer so ein bisschen das Problem, auch wenn ich überlege, was für ein Wein will ich probieren, welches Weingut will ich besuchen. Ich habe ja auch, also ich sag mal, ich habe auch nur eine begrenzte Kapazität an Zeit und ich kann auch nicht jeden Abend 3 Flaschen Wein trinken.
Exakt.
Sonst kann ich mich irgendwann mit meinem Arzt unterhalten. Sondern ich muss ja irgendwo selektieren. Irgendwo muss ich mir überlegen, was will ich trinken. Da sind für mich natürlich andere Blogs, andere, teilweise auch andere Instagrammer, irgendwie von Relevanz, was erzählen die mir, oder Winzer, die ich durch Zufall kennenlerne. Aber jemand, der eine gute Story erzählt, da komme ich natürlich, werde ich aufmerksam. Und dann ist natürlich immer auch die große Frage, wenn jetzt alle anderen das geil finden, kann es ja so scheiße nicht sein. Mhm. Und ich habe, mein Problem ist manchmal, ich habe nicht die Zeit und glaube ich auch nicht die Lust, bei jedem Kleinstbetrieb an der Mosel anzuhalten und zu probieren.
Ja.
Weil auch wenn man wahrscheinlich nirgendwo einen kompletten Fehlgriff macht, ich suche ja immer auch so nach den Weinen, und da bin ich auch ganz ehrlich, die auch schon in dieses nicht außergewöhnlich, aber ich probiere so meinen Keller umzubestücken von Alltagswein zu großen lagerfähigen Wein. Großen Wein.
Exakt.
Und die finde ich dann einfach bei solchen Winzern, finde ich die einfach so selten, und ich verbrate am Ende ganz, ganz viel Zeit, um durchschnittlich guten Alltagswein zu kriegen.
Und das stimmt.
Die größeren Adressen, die bekannteren Adressen, da weiß ich, da kriege ich diese Weine eher, also gehe ich da hin. Und es ist ja auch immer schade, wenn dann einfach auch der Winzer im Keller steht und der hat eine geile Weinbergsarbeit, der hat eine geile Kellerarbeit, der ist kreativ, der ist gut, aber er ist zu blöd, sich zu vermarkten. Das tut mir endlos leid, weil es ist sein Betrieb, er muss davon leben.
Ja.
Das Geld kommt da rein und er muss im Zweifel seine Familie und vielleicht noch seine Eltern oder die Vorgängergeneration mit versorgen.
Ja.
Das tut mir unglaublich leid. Aber ich glaube, ganz vielen geht es wie mir. Wir haben die Zeit nicht, jeden Tag nach diesem neuen Hidden Champion zu suchen.
Exakt.
Um dann eben neben einem Hidden Champion 20 Hidden Durchschnitt zu finden.
Mhm, exakt. Und da bin ich auch. Ich vertraue da auch so auf eine gewisse Vorselektierung. Wohlweislich, dass man da noch vielen Unrecht tut, wenn es um die Qualität des Endprodukts geht. In jedem absolut. Fall. Aber so ist es nun mal. Ne? Und da bin ich ganz bei dir. Was waren denn so, das interessiert mich eigentlich am meisten so, was waren so deine Beobachtungen, als du auf die Weinszene gestoßen bist? So, das würde mich mal interessieren, als du so die ersten Schritte gemacht hast und mal den Hashtag Wein oder sowas geguckt hast bei Instagram oder dich da mehr dafür interessiert hast. Was hast du für einen Eindruck von dieser Gesamtszene gehabt?
Ja, ich sag mal ein sehr gespaltenes, relativ früh leider. Tatsächlich, deshalb ist es mir natürlich auch so eine Ehre, dass du über Felix Brutmann auf mich aufmerksam geworden bist. Ich habe mich schon davor für Wein interessiert, aber tatsächlich nur so im privaten Kreis. Ich hatte so 2-3 Freunde, mit denen ich gerne mal Wein getrunken habe, schon teilweise seit dem Studium. Aber ich war jetzt nicht viel bei Winzern, wenn es sich mal ergeben hat. Und ich war auch nicht auf Instagram. Also bis heute frage ich mich, welcher Teufel mich geritten hat, damit ich auf Instagram gegangen bin. Und dann kam aber während der Corona-Lockdown kam ich irgendwann auf den Blindflug-Podcast eben von Felix Botmann. Und da war die ganze Zeit die Rede von Instagram.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ja ganz cool. Und ich muss sagen, einerseits finde ich, da habe ich da ganz interessante Personen kennengelernt, vor allem Winzer. Aber ich habe auch ganz viele Personen kennengelernt, wo ich ehrlich sage, um einen Freund zu zitieren, das klingt immer ein bisschen gemein, mit euch möchte ich nicht wir sein.
Ja, das kenne ich.
Wo ich mich einfach gern rausnehme, weil mir das zu viel auch, zu viel Hype ist, zu viel Glorifizieren von Winzern, wo es mir auch zu viel Demut ist. Also wenn dann einfach Weine, wenn ich sie mir angucke und sehe, was das für Weine sind, ich persönlich eher dazu tendieren würde, dass einem geübten Weintrinker der Wein wahrscheinlich zu nichtssagend sein wird.
Ja.
Teilweise kenne ich die Weine auch noch. Und dann werden die abgefeiert und Hauptsache, man kriegt vielleicht mal eine Konterflasche. Ist dann immer mein Eindruck. Also, dass da man dem Freundschaftsdienst einer nicht bestehenden Freundschaft, weil tatsächlich kennen tut man sich ja im Ergebnis nicht, da Rechnung getragen wird und dann wird immer alles so über den Klee gelobt und ich habe für mich ganz einfach den Grundsatz, was ich scheiße finde, darüber poste ich nicht. Aber manche habe ich den Eindruck, man sieht es ja meistens auch immer Kostmuster, bezahlte Werbung, da frage ich mich dann immer, ob ein Account mit, keine Ahnung, 2000 Followern jetzt tatsächlich schon so lukrativ ist, dass ich meinen Geschmack verkaufen muss. Also muss ich jetzt irgendeinen Wein promoten oder ist er wirklich so toll. Vielleicht muss ich die Weine einfach probieren, um dann auch festzustellen, ich irre mich hier in meinem Ferneindruck. Aber da gibt es, finde ich, schon einige, die da einfach sehr mit aufspringen wollen, die da auch so eine Szene sein wollen. Während ich, glaube ich, eher so der stille Beobachter von außen bin. So schreibe ich ja oft auch so von außen ein bisschen rein. Natürlich mache ich das Gleiche. Ich rede genauso viel Unsinn. Und ich habe auch schon Weine abgefeiert, wo wahrscheinlich ein richtiger Kenner sich denkt, oh mein Gott, was ist mit dem los? Also ich nehme mich da gar nicht aus. Steine sollte ich da nicht werfen.
Du hast es so geil beschrieben. Ich lese mal was aus deinem Blog vor. Zu anderen Bloggern oder zu dieser Szene allgemein. Hier ist es wie so mit vielen Zwangssymbiosen. Irgendwie kannst du keinen davon wirklich leiden, aber du brauchst sie eben. Der Arztberuf wäre auch viel einfacher ohne diese Patienten. Sehen wir die anderen Follower einfach als notwendiges Übel. Deren Content muss sich nicht wirklich interessieren. Und das ist so eine Art Polemik, ne, die du da geschrieben hast. Ist ja klar. Also, ne? Also nicht, das dass man das jetzt... Dir, mir fällt es gerade beim Lesen einfach auf. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel Hass, wenn ich das nicht dabei sagen würde. Aber ich finde es einfach lustig. Und es ist die beobachten nicht mal. Also ich lese weiter. Im Ergebnis produzieren sie eh das Gleiche wie du. Du solltest aber fleißig liken, kommentieren und Stories pushen, sonst wirst du ganz schnell gechast. Kein Scherz passiert regelmäßig und stützt meine These. Manche Blogger sind sogar so ehrlich und sagen einem das ins Gesicht. Musst du die Texte der anderen wirklich lesen oder dich mit ihrer Meinung auseinandersetzen? Keineswegs. Ein toller Wein oder wow, mega, reicht als Reaktion vollkommen aus. Vergiss nicht, deine Kollegen zu absoluten Belanglosigkeiten zu gratulieren, etwa wenn sie ihre Weine für das Weihnachtsmenü vorstellen. Worin hier die Meisterleistung besteht, musst du nicht verstehen. Aber ein Daumen hoch muss schon drin sein, ist ja schließlich total bewegend, wenn ein dir völlig unbekannter Mensch den von dir gekauften Wein toll findet. Und was ich da halt so geil finde, ist, du bringst ja da schon so ein bisschen auf den Punkt. Es ist ja dieses Ding, wie ist dieses Social Media Game halt aufgebaut? Und gerade im Bereich Wein sieht man das extrem. Also, wenn man jetzt so das Schulz von Thun, ist es Schulz von Thun Kommunikationsmodell? Ich weiß nicht, mit dieser, der Aspekt der Selbstoffenbarung zum Beispiel. Ne? Also, was sagt das von mir Gesagte über mich aus? Ne? Dann würde ich sagen, dann basiert Instagram oder Instagram-Kommentare oder auch bei Facebook oder wo auch immer, zu 80% auf solchen Bedürfnissen. Ne? Also, dass ich ja etwas damit aussagen will, wenn ich jetzt dieses oder jenes kommentiere, poste oder ne, so ein Mega oder Gott weiß was. Dann ist es ja dieses Game, was natürlich darauf basiert, jeder will Aufmerksamkeit, aber die gegebene Aufmerksamkeit der anderen ist einfach nur ein Fake beziehungsweise ein notwendiges Übel, um an die echte Aufmerksamkeit des anderen zu kommen. Ne? Also es ist so, man folgt sich nicht, sondern man liked nur 8 Beiträge und dann hoffentlich stößt der andere auf mich und dann folgt er mir. Und das ist ja, also das kann man ja einem, also wenn wir so darüber reden, wie wir jetzt gerade darüber reden, das kann man einem erwachsenen Menschen, der mitten im Leben steht, ja nicht mehr plausibel erklären. Und das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen. Weißt du, wie ich meine?
Eigentlich
das ist
nicht.
Ja, das geht nicht mehr dann, oder?
Da bin ich zu 100% bei dir. Und das war eben das, was mir aufgefallen ist. Am Anfang bin ich auch in diese Wein, in Anführungszeichen, Szene, die ja tatsächlich auf Instagram so groß nicht ist. Mhm. Ich würde sagen, von den Leuten, die da sehr, also jetzt mal 2-3 Leute rausgenommen, die es, glaube ich, sehr professionell machen und auch Geld damit verdienen, ist so diese Amateurszene vielleicht 50 Leute.
Ja.
Mehr sind das wahrscheinlich gar nicht.
Mhm.
Und am Anfang war ich da auch, ja, erstmal total neugierig. Und ich gebe das auch offen zu. Ich habe meinen ersten Post abgesetzt, das weiß ich noch. Das war, da habe ich hier mit einem sehr guten Freund ein Blind Tasting gemacht und habe dann abends noch schnell so ein Fotochen geknipst. Sah auch schrecklich aus, alles viel zu dunkel. Hab das hochgeladen und ich habe mich total gefreut, als die ersten Likes kamen. Ich habe mich auch total gefreut, als ich 500 Follower hatte und dann als ich 1000 hatte. Irgendwann ist aber für mich so der Punkt gekommen, wo ich genau das, was du gerade beschrieben hast, dann auch gemerkt habe, wo ich gesehen habe, nichts davon ist ja eigentlich irgendwo ein Mehrwert. Ich bin mir auch sicher, dass ich sonst was unter meinem Bild schreiben könnte und ich für trotzdem, sage ich mal, zumindest 50% der durchschnittlichen Likes bekomme.
Ja.
Und für mich war dann irgendwann der Punkt auch klar, dass ich was anderes machen möchte, eben diesen Blog schreiben. Und da dachte ich dann, okay, vielleicht ist Instagram ein guter Katalysator. Vielleicht kriege ich damit einfach Leser auf den Blog. Das war eine komplette Falschberechnung. Aber so komplett. Also man kann sich das angucken. An dem Tag, als ich dann auf Instagram bekannt gegeben habe, da ich diesen Blog habe, haben noch Leute ganz schön drunter geschrieben, viel Spaß beim Bloggen und ich muss das mal lesen und ich schaue auf jeden Fall vorbei. Nichts haben sie getan. Bin ich mir 100% sicher.
Ja. Ja, am Ende.
Die Texte sind zu lang. Also, ich schreibe ja Texte, die sind meistens so zwischen 2 und 5 Word-Seiten. Ja. Das ist zu viel Text. Ja. Das ist für die Generation oder für das Klientel auf Instagram ist es nicht reizüberflutend genug.
Ja.
Man muss vielleicht auch einem Text länger folgen. Und stattdessen werden eben sehr, sehr leere Worthülsen ausgetauscht.
Ja, und der Selbstoffenbarungspart fehlt ja total. Also warum soll ich mir deinen Blog beilesen, wenn ich mich im Stillen darüber erfreuen kann, weißt du? Ich könnte ja irgendwie in der Zeit so 15 Winzer-Posts irgendwie kommentieren und darunter schreiben, hey, war letztes Jahr richtig cool bei euch, ne? Ho, wieder, ich habe ganz schön unverschämt viel eingekauft ne, beim letzten Besuch und so weiter. Darum geht's ja. Also wir haben dann eher so diese ganze Blase korreliert mit der Eigenschaft des, ich will etwas zur Schau stellen. Ich meine, darauf basiert es ja. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, was man so lüftet.
Ich glaube nicht, ne.
So. Und wenn dieser Aspekt dann fehlt, dann macht es halt für die meisten gar keinen Sinn mehr, ne? Und das ist halt auch dann so dieses Ermüdende, wo man denkt, okay, es ist einfach ein verficktes Spiel, wo am Ende jeder von euch sich am meisten für eine Person interessiert, nämlich für euch selbst. So. Und mehr einfach dann auch nicht. Weißt du? Und das ist so, wenn man das so halbwegs durchschaut hat, glaube ich nicht, dass man morgens nur aufstehen kann und sagen kann, hey, ich bin 37 Jahre alt, in meinem Fall, ich glaube, du bist ein paar Jahre jünger, bin 37 Jahre alt, habe jetzt 24 Stunden, ne, ab jetzt noch hier für diesen Tag und in dieser Zeit beschäftige ich mich damit, irgendwie da den Larry zu machen. Ne? Das ist schwierig. Also ja, ich hatte so Phasen und es wurde immer, immer weniger so in meiner Bedürfnispyramide, sage ich mal. Ne?
So war es bei mir auch. Also ich will das jetzt auch. Also ich bin im Ergebnis, stimme ich dir ganz zu. Ich bin bis heute da. Ich bin auch noch mal ganz gerne auf der Plattform. Ich sehe es aber natürlich genau mit diesem Blickwinkel. Mir wird jetzt aber, also ich kriege jetzt keine kalte Gänsehaut, also mir läuft kein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich an die Community da denke.
Nein, das auf keinen Fall.
Wahrscheinlich sitzt jetzt ja auch jeder andere gerade zu Hause und denkt sich genau das Gleiche.
Exakt, genau, deswegen, das ist es ja. Also, dass man
jeden bekannt.
Absolut. Und dass man gewissen Persönlichkeitsanteilen von mir, also ich habe ja auch selbstdarstellerische Persönlichkeitsanteile, also ich habe ja auch bestimmte narzisstische Verhaltensmuster, so, dass man die selbst hat, ne? Das ist klar. Und dass man die auch hier und da auslebt, ist auch klar. Also da sehe ich noch nicht so die Widersprüchlichkeit zu dem, dass man es auf einer anderen Seite auch kritisiert. Ist im eigentlichen Sinne, wenn ich darüber nachdenke, ein kompletter Widerspruch, ne? Aber es ist schwierig, ja.
Ich schreibe ja auf meinem Blog immer, ich bin konsequent inkonsequent.
Ja.
Und genau so ist es leider. Denk mir auch, es kann dir doch eigentlich vollkommen egal sein, wie viele Leute jetzt den letzten Beitrag geliked haben.
Ja.
Die Zahlen, aber zum Beispiel bei WordPress, wenn ich sehe, wie viele Leute auf den Blog zugreifen, wie viele Leute auf einzelne Artikel zugreifen, da schaue ich schon täglich nach meistens, wenn es die Arbeit hergibt. Also auch ich bin da empfänglich, auch wenn ich es nicht will.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein ganz, ganz natürlicher Impuls. Ein bisschen Endorphine, ein bisschen Kopfstreicheln.
Absolut.
Ein bisschen hast du toll gemacht.
Ja.
Aber ja, ich glaube, jedem der Beteiligten, vor allem in der Weinszene, sind es ja ganz selten wirklich 18-, 19-Jährige. Ja. Drunter in der Regel sowieso nicht. Sondern das sind ja ganz oft Männer, vor allem so mein Eindruck, so im mittleren Alter. Vielleicht runter bis Ende 20. Also so von Ende 20 bis Mitte 50, würde ich sagen. Und keiner von diesen Akteuren wird ja ernsthaft glauben, dass er jetzt seinen neuen besten Freund fürs Leben gefunden hat. Hoffe ich, dass er es nicht glaubt.
Das in jedem Fall. Ich glaube, das steht außer Frage, definitiv. Der Wein entwickelt sich unheimlich gut. Also ich finde noch, der Schmelz kommt mit der Wärme. Ich habe ihn
ziemlich kalt. Ja, meiner hat ja ein bisschen Vorsprung.
Ach so, ja stimmt. Du hast ihn noch gar nicht mehr kalt gestellt dann in der Karaffe, oder wie?
Doch, ich habe den, also der ist ja aus der Karaffe wieder raus in die
Flasche. Und die er, dann in den Kühlschrank.
Genau, und ach, die hat jetzt, ja, mein Gott, die steht Wahnsinn. Jetzt aber gerade neben mir, damit ich mich hier in meinem MacGyver-artig verkabelten Ohrensessel nicht bewegen muss. In der Kühlmanschette. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen kühl, aber sieht gut aus.
Hey, wunderbarer Schmelz, wird richtig schön schmelzig, unglaublich, wie wärmer er wird. Wahnsinn. Was fasziniert dich an dem Getränk Wein so? Was ist da, ist es nur die Tatsache, dass kein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht oder ist es noch mehr?
Also ich glaube, es sind bei mir mehrere Faktoren. Das eine ist die Wandelbarkeit. Also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass man ein Naturprodukt hat, in Anführungszeichen Naturprodukt, das nach allem schmeckt, aber nie nach einer Weintraube. Also man kennt das ja, die Tafeltrauben, sondern dass der Wein abhängig von Rebsorte, abhängig von Jahrgang, abhängig von Region, Lage, jedes Jahr anders schmeckt und dass eigentlich auch wissenschaftlich keiner sagen kann, weshalb. Also ich habe das mal so ein bisschen probiert. Natürlich kann man sagen, in warmen Jahren passiert eher das, in kalten eher das. Bliblablub. Aber so richtig sagen kann, ja, warum schmeckt der Wein jetzt im Jahre 2016 aus der Lage XY genau so? Diese Unberechenbarkeit auch einfach. Dieses auch ein Stück weit der Natur ausgeliefert zu sein, dass die Jahrgänge, die klimatischen Veränderungen, die Witterungsbedingungen eine Rolle spielen. Dann schmeckt es mir natürlich sehr, sehr gut. Da bin ich einfach echt auf den Trichter gekommen. Und ich glaube, ich habe so eine, in Anführungszeichen, kleine Sammelleidenschaft. Also ich fand es, um da mal ganz weit auszuholen, als Kinder fand ich Dinosaurier super cool.
Ja.
Und dann gab es so Dino-Hefte.
Ja.
Und ich fand das einfach wahnsinnig cool, wie viele verschiedene Dinosaurier es gab. Und das hat mich total getriggert als Kind. Also habe ich ganz viele von diesen Heften gekauft mit meinem Taschengeld und habe das alles auswendig gelernt. Und ich glaube, dieser Drang ist bei mir immer noch da. Heute sind es halt keine Dinosaurier mehr, sondern bei Wein ist es ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt mein restliches Leben bei durchschnittlicher Lebenserwartung in vernünftigem Maße mit Alkohol beschäftige, kann ich so viel Wein nicht trinken, dass ich auch nur sagen kann, ich hätte das Gebiet, also das Weinanbaugebiet Deutschland durchdrungen.
Ja.
Allein, weil jedes Jahr ja neue Jahrgänge dazu kommen. Also das rennt mir ja immer weg auch.
Das ist so. Ey, Thilo, ohne Witz jetzt, das ist genau dasselbe bei mir. Ich habe immer so dieses Bild von, wie bei früher bei Command & Conquer, hieß das Spiel so, dieses Strategiespiel, wenn du da mit dem Panzer irgendwo hingelaufen bist und dann wurde aus diesem dunklen Schatten auf der Mattscheibe, konntest du dann sehen, wo du bist. Und Story of My Life ist wirklich, für Leute, die den Podcast hier verfolgen, die wissen das, ich steig so thematisch immer mal wieder in Themen ein, die mich aber auch relativ schnell wieder loslassen. Ne? Also so, dann bin ich irgendwie im Thema Finanzen, dann habe ich dazu 6, 7 Gäste, dann okay, einer mit Bitcoin, einer mit ETF, einer mit dieses, alles klar. Ich ändere mein Verhalten dann in die Richtung, hol was mit von den Leuten, aber dann ist das schnell durch für mich. Dann denke ich so, okay, ist jetzt alles drüber gesagt. Ich muss jetzt da nicht irgendwie einen Aktienblock dann starten und so sagen, oh, jetzt analysieren wir hier noch dieses und jenes. Das interessiert mich null. Und beim Weinthema ist es so, dass ich zum ersten Mal fast, ich würde, ja, es ist wirklich so, also abgesehen von Sport, also vom Laufen, Veganismus, so Geschichten, die man dann sein Leben lang dann irgendwie hat und sich immer mal damit beschäftigt oder Kochen oder sowas, ist das jetzt ein Thema, wo ich sage, damit werde ich nie fertig. Weißt du, genau. Das ist so ein Thema, wo du auch nicht sagen kannst, jetzt höre ich auf damit, weil hinter jeder neu entdeckten Ecke lauert ja wieder ein neuer Arm von Aspekten, den du dir da reinziehen kannst, ne? Und das versuche ich Leuten oft zu erklären, die dann sagen, ja, wir haben das mal mit Gin. Gin ist ja auch so ein Thema. Sag ich, nee, ist es nicht. Ja. Dann ja, ich wir waren dann mal.
Mit Whisky.
Genau. Aber was diese, ja, warst du da auch mal drin in diesem Thema?
Ja, ich schaue hier gerade, auch während ich in meinem Ohrensessel sitze, schaue ich so auf die Rückstände meiner Scotch-Sammlung.
Jetzt erklär das mal aus deiner Perspektive. Warum ist das nicht dasselbe? Sag's mir.
Ich fand das total klasse. Wir waren auch so etwa der gleiche Freundeskreis, der jetzt heute so im Wein rumhantiert. und wir haben da angefangen und wir fanden das alle recht spannend. Und ist dann ja auch ein Unterschied, ob man an der Speyside was trinkt, ob man von der Isla was trinkt,
ja.
Und so weiter. Aber mein Problem war, wenn ich jetzt einen, was steht hier, Talisker Sky, aha, wenn ich einen Talisker Sky jetzt kaufe und in 3 Jahren, das schmeckt immer gleich.
Ja.
Ich habe keine Varianz. Es ist,
ja,
es ist irgendwo begrenzt. Und wenn ich sage, ich will schottische Whiskys, ich habe keine Ahnung, wie viel Destillen es gibt, aber es wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein niedriger, vierstelliger Bereich sein.
Mhm, ja.
Da kann ich mich rein theoretisch recht leicht durchtrinken.
Ja.
Und da hat das für mich irgendwann einen Reiz verloren. Und dann sind wir so zum Wein rüber geschwappt und das war wie so, ich verlasse den Tümpel oder den Bodensee und stehe auf einmal am Atlantik. Und ja, es gibt kein Ufer mehr. Und genau, alles, was, überall wo ich hingehe, ist was Neues. Und ich denke wieder, krass, noch nie getrunken, muss ich probieren. Was, ja, ist die Rebsorte, oh, was ist die Region, was sind das für ein Winzer? Und das,
genau,
bin ich bei Scotch beschränkt.
Und genau, und das Ding ist halt einfach, weil du hast einfach die weniger Parameter. Ne? Also jeden Parameter, den du beim, wenn es jetzt um die Veränderung des Produkts, um dem eine weitere Nuance mitzugeben, dem Endprodukt, dann hast du einfach alles, was du beim Whisky hast oder auch beim Rum, noch krasser oder sonst wo, hast du beim Wein auch und noch etliche mehr.
Genau.
Weißt du, wie ich meine? So. Und das ist, und da hatte ich letztens auch in einer Patreon-Folge mit einem Freund Merlin so ein bisschen drüber geschritten. Der meinte dann, nee, beim Whisky hast du das auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt nenn mir eine Sache, die du beim Whisky verändern kannst, die du nicht beim Wein verändern kannst. Also diesen Parameter, an dem du drehen kannst. Und dann sage ich, zähle ich dir alles auf, was du beim Whisky nämlich nicht machen kannst. Ne? So, ja. Und das ist dann hochinteressant. Und ich sah halt vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ne? Ich kann es vielleicht mal meine Weinstory erzählen, weil ich habe auch,
gerne,
dadurch kam ich ja eigentlich zum Wein. Ich habe mit einem Kumpel im letzten Jahr, März, hat er gesagt, hey, wir kommen hier an die und die Weine dran aus einer Kellerei, lass uns da irgendwie so ein Produkt rumschnüren, dass wir die Weine verkaufen. Und das war ein Sauvignon Blanc und Chardonnay und die haben ja immer schon getrunken da vorher, weil die Freundin von ihm oder Frau in der Kellerei arbeitet. Und habe ich gesagt, geil, ja, dann machen wir es doch. Und dann haben wir so überlegt, wir schreiben Stories von Moselanern, die wir geil finden, auf die Rückseite der Flaschen, machen so eine eigene Marke, nennen die Moselschönheiten. Können sich die Leute, die es noch nicht kennen, Stammhörer wissen das, moselschönheit.de, können sich das mal anschauen auf der Seite. Und eine Geschichte, die wir dann auf die Rückseite geschrieben haben, war unsere Geschichte, also so, wie wir zum Wein gekommen sind. Und ich muss gerade mal, ich habe mich unheimlich verschluckt, kleinen Moment. Genau, und das war Mosegeschichte 6 von 6. Die haben wir dann hinten drauf geschrieben. Und die lese ich jetzt mal vor. Hättest du uns vor 10 Jahren gesagt, dass wir diesen Wein auf den Markt bringen, wir hätten dich ausgelacht. Für uns gab es nur Stubbis. Stubbis, kennst du Stubbis, den Begriff?
Nee, da brauche ich mal ganz kurz eine Übersetzung.
Stubbis, das sind, lustigerweise bin ich sonst außerhalb der Eifel-Mosel-Hunsrück-Gegend, bin ich nur in Australien auf Stubbis gestoßen. Ne? Da habe ich nämlich diese, das sind kleine 033, meist Bitburger, aber auch Körnerpilz oder sonst was, die haben alle, kennst du diese 033 Becks Flaschenform, ja. Ne? Und die aber gedrungen, wie so kleine Handgranaten sehen die aus.
Sowas wie Astra.
Genau, Astra sind auch Stubbis, ja.
Astra und Pflanzen sowas, ja.
Genau, und diese Form, ne? Und so, und das ist Standard, ne? So, Stubbi, da, so wirst du zum Alkohol geführt an der Mosel, ne? Gab's nur Stubbis. Stubbis, Weizen und wegen uns auch noch Guinness. Aber geh mir weg mit Wein. Was waren wir für Idioten? Aufgewachsen in Klotten an der Mosel, fraßen wir im Herbst die Trauben aus dem Weinberg, weil wir nach dem Bolzen Durst hatten, kotzten in Riesling mit 13 Jahren auf dem Weinfest aus der Nase und waren wie Jungs vom Land dem Alkohol nie abgeneigt. Aber Wein trinken und wertschätzen, das war ein Film, der zwar irgendwie neben uns abgespielt wurde, in dem wir aber noch nicht einmal eine Nebenrolle hatten. Statisten waren wir. Bis wann eigentlich? Fabian heiratete Klottens Weinkönigin und war auf einmal Winzerschwiegersohn. Benny zog durch die Weltgeschichte, verliebte sich weit weg von der Mosel in die dazugehörige Weinprinzessin und lernte erst dort, was für ein Segen es ist, die Mosel seine Heimat zu nennen. Die Welt spricht von der Mosel als Schatztruhe für exzellente Weine und unbeschwerte Zeiten, Flussromantik, eine Gegend, in der die Uhren stehen geblieben sind. Und wir sahen es nicht wie ein Fisch, der das Wasser um sich nicht begreift. Alles war immer vor uns, die Mosel, ihre Menschen, ihre Weine haben es nicht eilig zu gefallen. Sie warten, bis die Zeit für jeden Einzelnen gekommen ist. Moselschönheiten ist der Versuch, diese Erfahrung zu teilen, das, was wir fühlen, zu dir nach Hause zu transportieren. Wir hoffen, dass uns das gelingt. Ne? Genau.
Schöner Text.
Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was so in diesem, das war ja erst jetzt mal kurzer Zeitsprung. Weißt du, dass ich vor 1,5 Jahren, als ich bei meinem Schwiegervater, der mich dann immer so zum Wein geführt hat, aber nie mit Druck, sondern gesagt hat, so, was trinken wir für einen Wein zum Abendessen, Punkt. Ne? Und dann haben wir immer gut gegessen, Flasche Wein dazu. Und ich weiß noch, wir saßen da bei seinem Hotel draußen auf der Terrasse, Winzer aus dem Ort kam vorbei und Klaus Franzen, ganz lieber Kerl, und hat so erzählt, na ja, hier und so ist immer noch so ein bisschen die Biertrinkermentalität, war so das Gesprächsthema im Dorf und junge Leute trinken wenig Wein. Und weißt du, was ich ja gesagt habe, ich ignoranter kleiner Witzbold, habe ich zu ihm gesagt, ja, aber dann mach doch einfach mal einen Wein, der wie Bier schmeckt, dann will ich den auch trinken.
So sammelt man Pluspunkte.
So, und wenn ich heute darüber nachdenke, anderes Zitat zum Beispiel war, bei meiner ersten Mosel County Tour, das war, da habe ich eine Tour von diesem Podcast hier veranstaltet, kam mich 8, 9 Leute besuchen an die Mosel, wir haben da im Hotel gewohnt, haben Touren veranstaltet an der Mosel, haben da noch eine Weinprobe gemacht und ich habe vorher gesagt, wir waren beim Kumpel Jörg Komes, auch ein Winzer aus dem Ort, habe ich gesagt, der Jörg, der wird euch jetzt viel erzählen hier über die Weine, ne, wo die herkommen und was für Rebsorten, und aber am Ende schmecken die alle gleich. Also ich erzähle das, weil das das maximale Level an Ignoranz war und ich aber innerhalb kürzester Zeit das dann geschnallt habe und mich da in eine andere Richtung entwickelt habe, weißt du? Also es ist jetzt tatsächlich 1,5 Jahre. Ist es erst her, wo ich auf dieser Reise letztendlich bin. Ne? Ist das bei dir ähnlich verlaufen? Oder weil du stammst ja auch irgendwie aus dem Schwabenländle, wo du ja auch Weinbezug hattest vorher.
Genau, also meine Reise ist, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber die, sag mal, das Tempo wurde ein anderes. Aber mir ging es im Ergebnis genauso. Also ich komme aus der Nähe von Stuttgart. also eigentlich aus Stuttgart, aber irgendwann ging es dann in die Nähe von Stuttgart, in Winzer, also an sich in der Winzerstadt.
Ja.
Wir waren immer umgeben von Weinbergen, auch teilweise heute sehr bekannte Winzer sind mit mir auf die Schule oder aufs Parallelgymnasium gegangen. Wir haben da unten das eines der größten Weinfeste so Württembergs oder glaube ich sogar deutschlandweit. Was haben wir gemacht? Also heute weiß ich, da stehen teilweise die besten Winzer Württembergs an ihren Verkaufsständen und schenken die für ein Appel und ein Ei leckeren, tollen Wein aus. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die Literpulle am besten 1,50 Euro oder günstiger gekauft und sind damals, so die Jungspunde sind ans Hallenbad und haben sich da volllaufen lassen.
Ja.
Und also ich wäre nicht auf die Idee gekommen in dem Alter, mehr als 1,50 Euro für die Flasche Wein auszugeben. Natürlich auch ein bisschen getrieben durch die damalige, sag ich mal, hormonelle Zusammensetzung, die da vorherrschte. Aber tatsächlich war auch für mich die Reise zum Wein, die jetzt so in den letzten 2 Jahren zugenommen hat, so ein bisschen eine Reise in meine Heimat, weil ich ganz viel erst wieder schätzen gelernt habe, wahrscheinlich wie du an der Mosel.
Ja.
Mich hat eher davor so ein bisschen gerade französische Weine begleitet, einfach über einen sehr guten Freund der Familie, der die Weine gerne an Silvester mitgebracht hat. Aber deutsche Weine waren mir nicht wirklich nahe. Wir haben dann während dem Studium, als man sich in Anführungszeichen mal was gönnen wollte, sehr guter Freund und ich haben uns dann irgendwie für, ich glaube, 6,99 Euro den Bordeaux gekauft.
Ja.
Ich suche bis heute diesen Wein. Also natürlich kriege ich den nicht mehr aus dem Jahrgang.
Ein roter Bordeaux oder wie, ja?
Genau, ein roter Bordeaux. Oh. Ich glaube, Calvé war der Abfüller. Wenn ich diesen Wein irgendwann mal wieder finde, muss ich den mit diesem Freund trinken, weil damals waren wir der felsenfesten Überzeugung, wir hätten jetzt Weingeschmack.
Ja.
Wir hätten jetzt Ahnung.
Ja.
Ich will gar nicht sagen, dass der Wein schlecht war. Ich weiß es nicht mehr. Meistens enden diese Abenden auch in so einem leicht alkoholgeschwängerten Nebel.
Ja.
Aber da war diese Leidenschaft, die ich heute habe, war damals noch nicht da. Es war so
was ein bisschen Neugierde. Was war der Punkt dann, wo du sagst, weil dass du auf einmal so eine Kapsel einfach plopp macht, also jetzt nicht eine Weinkapsel oder Weinkork oder sowas, sondern im Kopf, also diesen einen Moment, wo ich wirklich dachte, oh krass, jetzt bin ich angebissen, da tut sich so, und es ist so, es glaube ich, sind so schleichende Prozesse. Du hast, glaube ich, einen Blogbeitrag mal darüber gemacht, dass du so deinen Zugang zum Supermarkt so in 3 Etappen. Da hatte ich eigentlich so, habe ich mich da schon wiedergefunden, weil ich dachte, du beschreibst so diese 3 Etappen, die man so geht, wenn man in dieses Thema einfach so einsteigt. Das war bei mir nämlich auch ähnlich, dass ich dachte, oh, ich kaufe jetzt mal im Supermarkt und dann, boah, diese ganzen Weine, dann war aber der Supermarkt schnell passé, weil ich dachte, nee, jetzt gehe ich next level. Ich will diese Handwerksprodukte, ich will die Story der Winzer dahinter etc. Ne? Und dann war so die 3. Stufe und von euch jetzt bitte das Beste, was ich kriegen kann. So, genau. Und da fand ich, das ging bei mir sehr, sehr rasant, weil auch die Preise damit relativ weit. Also ich gebe heute für einen Wein also sehr viel Geld auf einmal aus und aus dem Nichts, wo ich bei anderen Artikeln also wirklich überlegen würde oder sagen würde, sag mal, habt ihr eigentlich hier einen Knall? Weißt du, wie ich meine? Also so dieses...
Ganz genau sogar, ja.
Ja, einfach so mal zu sagen, wie jetzt da mit diesem... Bestes Beispiel, als ich den Wein jetzt hier bei Jack Weindepot gekauft habe, dann dachte ich so, oh, jetzt kaufe ich noch diesen Spätburgunder hier und will mal, weil ich auch demnächst mal so eine Weinprobe an der Mosel machen will, deutsche Spätburgunder gegen den Rest der Welt. Und da will ich mich jetzt so ein bisschen reinfuchsen. Ne? Mitte Januar will ich das machen.
Cool.
Cool. Spätburgunder ist noch so ein Thema, wo ich sage, da bin ich noch nicht so drin. Und dann dachte ich, jetzt hole ich mal hier einen Spätburgunder, ne, einen deutschen Spätburgunder und lass mir mal einen Spätburgunder aus dem Burgund empfehlen, aus dem selben Jahr, dass ich die mal so nebeneinander einfach probieren kann. Ne? Und dann bin ich teilweise erschrocken darüber, wie man dann sehr viel Geld dann dafür, also unverschämt viel Geld, um den Mercedes-Fahrer oder was war das für ein Auto, keine Ahnung, zu zitieren, weil man auf einmal, das ist dann nicht mehr ein Produkt, sondern ich sehe es irgendwie dann so als so ein Hobby oder so ein Investment in Kenntnisse oder ein so, es fühlt sich für mich fast so an wie ein, du musst es sowieso ausgeben, weil es ist so ein innerer Trieb, dass du es erfahren willst und daran führt kein Weg dran vorbei. Und da ist es dann so, dass ich fast sagen würde, dann spare ich es lieber an einer anderen Stelle irgendwo. Weil, weißt du, so, das ist so mittlerweile so ein komischer Antrieb dahinter. Fühlst du das ein Stück weit?
Das fühle ich absolut. Also für mich hat sich der Preiskompass, wie ich es gerne nenne, hat sich bei mir inzwischen auch einfach neu orientiert. Ich sehe das Ganze aber auch immer so ein bisschen in Investment, sei es in Wissen oder in Erfahrung, aber einfach auch in schöne Zeit.
Bingo.
Und auch, ich mache dann immer so ein bisschen die Milchmädchenrechnung auf und denke mir, wenn ich den Wein heute kaufe, dann lege ich ihn 10 Jahre in den Keller, dann hat in 10 Jahren mein Zukunfts-Ich einen kostenlosen Wein, der verdammt gut ist.
Thilo, hier will ich jetzt gerade einen Punkt machen. So, ich habe irgendwann, weil das ist genau das, was du sagst, da will ich aber richtig tief mit dir einsteigen.
Okay.
Und ich mache dir jetzt mal folgenden Vorschlag. Wir machen jetzt hier eine Pinkelpause und wir verabschieden auch die Zuhörer an der Stelle und machen hier jetzt einen Break und sprechen danach natürlich weiter, ne? Du gehst jetzt nicht schlafen, aber die Zuhörer, die hören das erst den kommenden Sonntag danach, ne? Wir machen also 2 Folgen daraus, weil ich jetzt genau auf diesen Punkt mit dir auf den eingehen will, ne? Also ich will mit dir darüber sprechen, was hat es mit gereiften Weinen auf sich, was hat es damit zu tun, Zukunftssituationen zu gestalten, wie kann Wein dabei behilflich sein, Glück zu erzeugen, Glück zu planen, lebensgestalterisch einfach tätig zu sein. Und darüber sprechen wir, und darüber sprechen wir nächsten Sonntag. Und wir verabschieden jetzt die Leute, du bleibst dran. Ihr da draußen, okay. Ihr könnt jetzt schon mal euch auf nächsten Sonntag freuen. Zwischenzeitlich könnt ihr alle Blogartikel von Thilo lesen, und zwar auf docriesling.com, und ihr könnt natürlich auch diesen Podcast hier auf Patreon supporten. Da gibt es zusätzliche Inhalte, sehr viel über meine anstehende Vaterschaft etc., privaterer Kram. Genau. Genießt den Sonntag, Thilo. Ich freue mich auf nächsten Sonntag.
Ihr
da draußen, bleibt geil. Ciao.
Tschüss. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain.
made myself. How can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one.